Erdbeben, seismische Aktivität, das kennen sie. Aber er hat es gespürt, dass diesmal irgendwas anders ist.
Usually they come from a distance, you know, like 2-3 kilometers away, and you feel how they act. But at that time, you could feel them coming from, you know, below.
Es war stärker. Er hat irgendwie gesagt, man gewöhnt sich an Erdbeben, aber nicht an dieses. Er hatte das einfach im Gefühl, hier stimmt was nicht.
So I called my wife and said, hey, there's definitely a change in the quakes. Let's just pack things and leave.
Und deswegen hat er für sich entschlossen, dass er seine Familie packt und sofort diesen Ort verlässt.
An diesem Tag hat sich für Jon alles verändert. Jon lebt in Island und da hat ihn ARD-Korrespondent Christian Blenker besucht. Wir erzählen euch heute bei 11KM Jons Geschichte. Die Geschichte einer lebensgefährlichen Nachbarschaft mit einem Vulkan. Hallo Christian.
Hallo Benedikt.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Mein Name ist Benedikt Strunz. Es ist Freitag, der 17. Mai. Okay Christian, nochmal von vorne. Wo genau sind wir jetzt?
Wir sind in der Hauptstadt Reykjavik gestartet und dann bin ich auf Jon Olafur Sigurdsson getroffen. Ein Familienvater, hat zwei Kinder, der lebte lange in Grindavik und den habe ich gefragt, würdest du mich mitnehmen in deine alte Heimat? Und dann sind wir mit ihm losgefahren Richtung Vulkan und dann habe ich schon gesehen, die Landschaft verändert sich plötzlich. Kaum noch Verkehr, die Straße immer leerer und dann habe ich rechts und links aus dem Fenster rausgeguckt. Und dann siehst du ein riesiges Lavafeld, das aus diesem Vulkan rausgeflossen ist und dort jetzt erstarrt ist. Graues, schwarzes Gestein. Ich habe Rauch gesehen. Und dann sage ich zu Jon Olafur, was ist das? Und dann sagt er, ja, die Lava, die du hier siehst, die ist jetzt erst vor kurzem hier entlang geflossen und die erstarrt jetzt langsam. Das dauert manchmal Monate, bis die wirklich erkaltet ist und deswegen steigt da immer noch so Wärmedampf auf. Und das ist schon faszinierend zu sehen, wie die Lava, wie der Vulkan sich dieser Landschaft genommen hat, sich da ausgebreitet hat. Es war schon das Gefühl, das ist hier anders, das ist keine Landschaft, wie ich sie so kenne. Und um nach Grindavik zu kommen, muss man eine Straßensperre passieren und dann musste Jon Olafur sich erst einmal ausweisen und sagen, ich lebe hier, die hier bei mir sind, das sind Journalisten, die nehme ich mit.
Und sonst wärst du da auch gar nicht reingekommen?
Sonst wäre man da nicht reingekommen, nein. Und die Warnung, und das muss jeder dann für sich selbst entscheiden, ist eben, bleibt nicht über Nacht, kommt nicht auf die Idee, länger zu bleiben, sondern begrenzt es bitte auf wenige Stunden, denn es ist immer noch zu gefährlich in Grindavik. Weil man nicht weiß, ob es dann nochmal zu einer größeren Aktivität kommt. Im Moment ist das ruhig, aber man kann das nicht für alle Tage sagen. Dann fährt man also an diesem Lavafeld vorbei und plötzlich fährt man über so ein kleines Bergstück rüber. Die Straße senkt sich und dann sehen wir plötzlich diesen Ort Grindavik vor uns. Ein Fischerdorf, liegt am Hafen, liegt am Wasser. Und jetzt fahren wir da mit dem Auto in Jon Olafurs Heimat rein und ich denke mir, verdammt, das sieht aus wie eine Stadt, aber irgendwas stimmt hier nicht. Es ist einfach keine Menschenseele zu sehen gewesen. Also du musst dir vorstellen, Fahrräder liegen vor den Häusern, Autos stehen da, eine Tankstelle habe ich gesehen, einen Supermarkt, die Werbeschilder sind noch draußen zu sehen, aber eben kein Leben mehr. Wie eine Geisterstadt hat sich das angefühlt.
Und wann ist dieser Fischerort Grindavik zur Geisterstadt geworden?
In Island mehren sich die Zeichen für einen möglichen Vulkanausbruch. Im Südwesten des Landes gilt deshalb eine Gefahrenlage.
Mitte November war das.
Ständige Erdbeben seit über 2 Wochen. Die Halbinsel Reykjanes kommt nicht zur Ruhe.
I mean, we're used to earthquakes, but it's a different thing when you're getting like 50.000 earthquakes in a month.
Wir sind Erdbeben gewöhnt, aber das ist was anderes, wenn es pro Monat 50.000 Erdbeben sind.
Wir haben 50.000 Erdbeben im Monat?
Das hat er mir erzählt. Also das gibt manchmal auch kleinere, aber das ist natürlich eine Zahl, die war für mich auch unvorstellbar.
The earthquakes themselves are not that strong. It's up to maybe 5.5 magnitude, but you will never get used to it.
Die sind nicht stark, vielleicht so bis 5,5 auf der Richterskala, aber man gewöhnt sich einfach nicht dran.
Seit Wochen war im Südwesten Islands mit einem Vulkanausbruch gerechnet worden. Gestern Abend war es soweit.
Die Geologen sind ziemlich gut. Die können viele Sachen vorhersagen. Sie merken natürlich, wenn es seismische Aktivität gibt, also wenn es Bewegung gibt, können sie das alles messen. Aber wann genau ein Ausbruch stattfindet, wo er stattfindet und wie stark er ist, das kann nicht der beste Geologe der Welt sagen. Das ist immer wieder ein Überraschungsspiel in Island.
Wie leben denn die Menschen dort mit dieser Unsicherheit?
Also zum einen muss man natürlich sich klar machen, Island ist eine Vulkaninsel. Vulkane gehören zum Leben in Island dazu. Island ist entstanden durch Vulkane, aber es gibt natürlich Vulkansysteme, die seit über Hunderten von Jahren geschlafen haben, nicht aktiv waren. Und genauso ist es auf der Reykjanes-Halbinsel. Und dass dort wieder ein Ausbruch gekommen ist, hat die Menschen schon überrascht. Das Besondere ist, dass es seit Dezember mehrere Vulkanausbrüche gegeben hat. Also es ist eben nicht nur einer, sondern es bebt immer wieder und immer wieder kommt es zu großen Erdspalten, wo die Lava rausschießt.
Dies sind die ersten Häuser, die der Lavastrom im Norden der isländischen Gemeinde Grindavík verschluckt. Etwa 200 Menschen mussten sich mitten in der Nacht in Sicherheit bringen.
Es ist bereits der zweite Ausbruch in der Region innerhalb weniger Wochen.
Seit Monaten bebt auf Island immer wieder die Erde. Jetzt ist zum vierten Mal innerhalb weniger Monate ein Vulkan ausgebrochen.
Die Menschen hatten sozusagen ein Wechselbad der Gefühle. Erst mussten sie sofort gehen und wirklich nur das Allernötigste greifen. Das war eine Evakuierung innerhalb von 5 Minuten. Bringt manchmal absurde Situationen zutage, dass Leute wirklich den Braten mitgenommen haben, den sie gerade noch vorbereiten wollten, weil es wirklich Kurzschlussreaktion war. Es hieß, jetzt ganz schnell diesen Ort verlassen.
Von jetzt auf sofort?
Von jetzt auf sofort. Und dann konnten sie wieder zurück nach dem ersten Ausbruch weitere Sachen holen. Man hat ihnen immer mehr Zeit gewährt, um etwas aus den Wohnungen und aus den Häusern zu holen. Dann gab es wieder einen Ausbruch. Es ging also sozusagen die ganze Zeit hin und her.
4 Monate, 4 Ausbrüche, ganz schön krass. Wie viel sieht man denn von der Gewalt des Vulkans in Grindavík?
Jon hat sein Haus dort stehen. Das ist ein großes Familienhaus. Und da stehen immer noch Sachen von ihm in der Garage, im Kleiderschrank. Wir sind durch dieses Haus gelaufen und das fühlte sich noch bewohnt an. Wir standen in der Küche und dann gucken wir aus seinem Küchenfenster und dann sehe ich im Garten die Lava, die sozusagen fast bis zu seinem Haus geflossen ist. Wir sind dann rausgegangen und dann zeigt er mir das Haus seines Nachbarn, was in der Januarnacht, also bei diesem zweiten sehr großen Ausbruch, einfach abgebrannt ist. Da war nur noch ein Schutthaufen vor mir, nichts mehr zu sehen, verschmortes Metall. Sonst war eigentlich nur noch das Fundament des Hauses zu sehen, sonst war alles weg. Und wenn heiße Lava, also wir sprechen hier von fast 1000 Grad, die Isländer bauen ganz viel mit Holz, wenn das ein Holzhaus trifft, fängt das sofort Feuer, brennt nieder, keine Chance, da bleibt nichts mehr stehen.
Dieser Vulkan, hast du den eigentlich auch gesehen? Hast du dir das anschauen können?
Der Vulkan selbst ist nicht weit von Grindavík entfernt. Dann haben wir unsere Sachen gepackt, die Sicherheitsausrüstung, unsere Kameras und sind losgelaufen. Ich habe ein bisschen ganz kurz an Herr der Ringe gedacht, wenn die da irgendwie durch diese kargen Landschaften laufen. Also ein bisschen Moos, aber viel graue, schwarze Steine, ganz, ganz graue Natur, aber auch schön. Und dann sind wir ungefähr 1 Stunde lang marschiert und ich habe ihn lange nicht gesehen, sondern habe gespürt, man merkt irgendwie, man läuft auf ihn zu, weil das Geräusch immer stärker wird von einem, ja, so einem Brodeln, einem Grollen. Das ist wirklich schwer zu beschreiben, weil diese Glut, die Lava, die aus diesem Krater schießt, die ist so intensiv in der Farbe. Und dann plötzlich sehe ich dieses glutrote Orange vor mir immer wieder nach oben peitschen, senkt sich dann ab auf diesen Krater und verändert dann die Form und die Farbe wird sozusagen immer dunkler, fließt so ganz langsam den Rücken des Kraters herunter. Dazu das Geräusch, dieses Grollen, das Peitschen, das klingt manchmal wie Windböen. Und dazu noch der Geruch, der mich ein bisschen überrascht hat, weil ich dachte, das stinkt bestimmt, so ein Vulkan, das ist bestimmt ganz furchtbar. Ich fand das ehrlich gesagt recht angenehm. Man kann diese Wärme, das Verschmorte ein bisschen riechen, aber es riecht nicht unangenehm. Und ich habe ehrlich gesagt meine Klappe gar nicht mehr zugekriegt, die Natur in ihrer Blüte, so wie sie eben ist, auch einmal zu erleben und mit all unseren Sinnen zu erfahren.
Aber auch in ihrer Gewalt.
Das gehört natürlich auch dazu, weil so ein Vulkan, wenn er eben ausbricht und so stark ausbricht, wie es diesmal in Island passiert ist, unheimlich viel zunichte machen kann. In diesem Fall hat es eine ganze Stadt getroffen. Aber das ist ein Gefühl, das habe ich während meiner Reise in Island gelernt, was die Menschen in Island kennen und was mich auch auf besondere Weise fasziniert hat. Denn mein Impuls war als erstes, wenn da ein Vulkan brodelt, ist das Erste, was ich mache, weit, weit wegzugehen, weil ich ja natürlich nicht will, dass er mich, mein Leben, mein Haus, mein Auto, was weiß ich was, dass er mich bedroht. In Island habe ich aber gelernt, gibt es trotzdem eine pragmatische, fast entspannte Haltung dazu. Die Menschen in Island, habe ich so den Eindruck, haben das Leben mit dem Vulkan, auch wenn es für uns abenteuerlich klingt, weitgehend unter Kontrolle.
Der Vulkan hat jetzt sozusagen einmal diese freundliche Nachbarschaft zu dem Ort ja, kann man sagen, aufgekündigt, ja?
Ja, so kann man es sagen und trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass die Menschen in Grindavík ihm böse sind.
Und ich frage mich irgendwie trotzdem, warum von allen Orten Islands bauen Menschen wie Jon dann ein Haus am Fuße eines Vulkans, der ja jederzeit ausbrechen kann?
Also für ihn war das gar nichts Ungewöhnliches, dass er dort gelebt hat, dass er dort ein Haus gebaut hat.
The world needs madmen. The world needs heroes. I think we're a bit of both.
Und er hat das irgendwie so ausgedrückt, dass die Welt irgendwie Verrückte braucht und Helden braucht. Und er glaubt, dass sie so ein bisschen beides seien.
You know, most of us could have left Iceland many years ago and never returned.
Klar wäre es auch möglich für ihn, Island zu verlassen. Er könnte ja auch irgendwo anders leben, aber das Leben sei einfach so gut hier.
It's a very good place to live, even though we have those natural dangers. You know, we have good summers, we have mostly good winters, we have a lot of freedom.
Island ist ein fantastischer Ort, um da mit einer Familie zu leben. Deswegen kommt es für ihn gar nicht in den Sinn, wirklich überhaupt gar nicht, irgendwo anders als in Island zu leben.
Gerade kann er ja nicht zurück in sein Haus und der Vulkan kann jederzeit ausbrechen. Würde er denn wieder zurückziehen in diese Gefahrenzone?
Jon ist hin und her gerissen, hatte ich den Eindruck. Als wir in seinem Haus standen, hatte ich das Gefühl, er würde am liebsten sofort wieder hier einziehen mit seinen beiden Kindern und mit seiner Frau und einfach wieder so weitermachen, wie es vorher war. Auf der einen Seite ist es Heimat für ihn, da ist er groß geworden, da hat er gelebt und er möchte eigentlich auch dort leben. Auf der anderen Seite weiß er, es ist zu gefährlich. Das Nachbarhaus ist ja abgebrannt und sein Nachbar hat Geld von einer Feuerversicherung bekommen. Und Jon hofft natürlich, auch wenn sein Haus da noch steht, dass er trotzdem Geld von der Regierung kommt, dass die ihm helfen. Ich meine, er hat umgerechnet 350.000 Euro bezahlt für sein Haus, irre viel Arbeit reingesteckt. Und das ist ja logisch, dass ein Familienmensch sagt, dann möchte ich wenigstens Geld bekommen, um mir etwas Neues woanders aufzubauen. Es gibt das Angebot der isländischen Regierung, dass sie die Menschen, die dort leben, ausbezahlen, also dass sie einen Teil des Hauswertes zurückbekommen. Es reicht aber natürlich nicht ganz.
Wie schaut er denn auf die Regierung gerade?
Ja, er ist nicht sehr glücklich, wie es gehandelt wurde. Er sagt, es ist gut, dass wir evakuiert wurden. Es ist gut, dass die Behörden uns gewarnt haben und dass wir erst einmal alle in einem Provisorium untergekommen sind. Aber die Frage, wie jetzt mit den Versicherungen umgegangen wird, werden die Leute ausbezahlt? Wann gibt es da eine Lösung? Das hängt gerade alles sehr in Grindavík. Dazu muss man wissen, es gab eine Umstellung in der Regierung. Die Ministerpräsidentin hat angekündigt, dass sie gerne Präsidentin werden will. Das heißt, man ist so mit innenpolitischen Fragen gerade beschäftigt. Und das enttäuscht so jemand wie Jon Olafur wahnsinnig, weil er so ein bisschen das Gefühl hat, okay, Reykjavík denkt jetzt gerade wieder nur an sich, aber nicht an uns Menschen hier aus Grindavík.
Dass sie so ein bisschen vergessen werden. Das Ganze hat aber auch eine volkswirtschaftliche Komponente, wenn jetzt wirklich so ein ganzer Ort da verschwinden würde. Kannst du das auch einmal wirtschaftlich einschätzen, was das bedeuten würde, wenn da niemand mehr hin kann?
Also zum einen für die Wirtschaft bedeutet das eben Fischereiunternehmen. Da gibt es große Firmen, die in Grindavík ansässig sind, die mit ihren Booten dort rausfahren in den Atlantik. Viele Menschen haben von der Fischerei gelebt. Interessant finde ich, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zurück dürfen, die Mitarbeiter dieser Fischereifirmen aber eben doch. Also man hat sie wieder geöffnet. Das zeigt, wie wichtig dieser Wirtschaftsfaktor Fischerei für die Region ist. Also man will die Betriebe weiterlaufen lassen, man will die Jobs halten. Und ich glaube, das ist jetzt nicht das allerbeste Gefühl, auch wenn man sagt, im Hafengebiet sei erstmal alles sicher. Wenn wieder etwas passiert, würde man die Arbeiter da aus der Fischereifabrik wieder rausholen.
Und wie sieht's mit Tourismus aus?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil Island den Tourismus braucht. Ganz in der Nähe dieses Vulkans steht die Blaue Lagune. Das ist so ein Geothermalbecken. Man kann in diesem warmen, milchig-blauen Wasser baden. Hat bestimmt jeder schon mal Bilder von gesehen. Ist unheimlich beliebt bei Touristinnen und Touristen. Und die Betreiber der Blauen Lagune haben sie relativ schnell wieder geöffnet, obwohl sie in nächster Nähe zu dem Vulkan steht. Und das hat bei den Isländern für große Kritik gesorgt. Manche haben auch geunkt, diese Schutzwelle habt ihr doch bestimmt nicht nur für Grindavík gebaut, sondern auch um die Blaue Lagune aufrechtzuerhalten. Man hat also wieder Touristen reingelassen. Bei späteren Ausbrüchen sind absurde Videos entstanden, weil jeder, der in diesem warmen Wasser badet, irgendwie glaubt, dass er sein Handy mitnehmen muss und Bilder davon macht. Und es gibt Bilder von Gästen, wie sie in der Blauen Lagune sind und der Himmel färbt sich rot und man hört ein Alarmsignal, weil der Vulkan wieder ausgebrochen ist und die mussten dann also schnell evakuiert werden. Also auch dort ein Riesen hin und her. Es gibt Mitarbeitende in der Blauen Lagune, die sich eine Gasvergiftung geholt haben, weil das nochmal zur Erinnerung, von einem Vulkan sind nicht nur die Lava gefährlich, sondern vor allen Dingen die Dämpfe, die da rauskommen. Und es kommt immer darauf an, wie der Wind gerade steht. Und der Wind hat manchmal diese für uns Menschen gefährlichen Dämpfe Richtung Blaue Lagune geschickt und Mitarbeitende haben zu viel davon eingeatmet, sodass sie ins Krankenhaus mussten. Auch das hat massive Kritik selbstverständlich ausgelöst in Island. Und dann haben die Betreiber auch da etwas verspätet, aber immerhin, sie haben reagiert, gucken jetzt immer nach den Werten, gucken immer danach, wie der Wind steht.
Und das zeigt ja irgendwie auch, dass es da noch Herausforderungen auf vielen Ebenen gibt. Wie gefährlich ist denn die Situation in Grindavík im Zusammenleben mit diesem vulkanischen Nachbarn?
Wir haben eine Geologin dort kennengelernt, Erna Ósk-Arnardóttir. Die arbeitet für ein Ingenieurbüro und die hat ein Instrument, das sieht eigentlich ganz lustig aus, so ein bisschen wie so ein Rasenmäher, so ein kleiner roter Rasenmäher, ein Gerät, das sie über den Boden fahren kann und das kann sozusagen Risse, Löcher in der Erde ausmessen. Im Moment arbeiten ganz viele Experten daran, an der Frage, wie sieht die Erde eigentlich unter Grindavík aus? Wie groß sind die Risse? Das ist ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Job, weil man kann die Gefahr nicht immer sehen. Es hat den Fall eines Arbeiters gegeben, der ist in eine Erdspalte gefallen und nie wieder aufgetaucht. Der ist gestorben und man hat, auch wenn man das lange Tage danach versucht hat, ihn wiederzufinden, es ist nicht gelungen.
Und dieser Ort ist jetzt noch voller Erdspalten.
Man hat nach dem Vulkanausbruch versucht zu messen und aufzunehmen, wie groß ist eigentlich der Schaden. Und dabei ist auch entdeckt worden, dass dieser Ort Grindavík auf einer kleinen Erdspalte gebaut wurde. Da, wo zum Beispiel diese Spalten waren in Grindavík, steht eine große Sporteinrichtung, eine große Turnhalle, die ist quasi zersägt worden. Da ist ein riesengroßer Spalt. So wie das Bild, was Sie beschrieben haben von der Erde unter Grindavík, hat für mich so das Bild eines Schweizer Käses so gleich in den Kopf gesetzt. Ne? Also überall Löcher, Risse, große Blasen, sehr, sehr gefährlich. Es gibt ganz viele Hohlräume mittlerweile unter dieser Stadt, was gerade von Geologen, von anderen Experten vermessen wird, um die Frage zu klären, kann man dort jemals wieder leben? Ich habe Erna gefragt, wie siehst du das? Kann man an diesem Ort zurückkehren und hier ein ganz normales Familienleben, jetzt in dem Fall von Jon, hier wieder haben? Wird Grindavík wieder so sein wie vorher? Und ihre Meinung war:
I would say it's a bit too big of a danger to live here again. At least there are two or three very big fissures going through the town.
Es sei zu gefährlich. Zwei, drei große Spalten würden direkt unter der Stadt laufen.
And we've seen the lava coming up and nearly running through the town, even though we built the protective barriers. It just came up through the barrier.
Man habe gesehen, wie die Lava hochgekommen ist, fast durch die Stadt gelaufen ist, obwohl wir ja auch mit Schutzwellen versucht haben, das Gröbste fernzuhalten.
You know, we never know. And the area is very active at the moment. And it's also moving a lot. You know, there are existing cracks that are widening as we speak.
Die Gegend sei sehr, sehr aktiv, sehr viel Bewegung, auch während wir hier stehen und reden. Und das war für mich auch so dieser Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, sehr, sehr spannendes Interview, Erna, aber ich glaube, wir müssen jetzt langsam Grindavík wieder verlassen.
Und auch Jon kann ja nicht in Grindavík bleiben. Wie ging es ihm damit?
Wir standen, als wir rausgefahren sind aus der Stadt, nochmal auf so einem Hügel und haben Halt gemacht. Und ich habe zu ihm gesagt, komm, lass uns nochmal aussteigen und lass uns nochmal auf Grindavík gucken. Und habe ich ihn gefragt, und wie ist das jetzt für dich?
I think in 5 years time it's not going to be my home. It's going to be memories.
Er sagte, das wird in 5 Jahren wird das nicht mehr mein Zuhause sein. Dann habe ich was anderes gefunden.
We're going to have good memories of that place. Regarding the town.
Aber es wird immer eine Erinnerung sein, eine schöne Erinnerung, was die Stadt angeht.
That's different. I mean, I'm born and raised, and it's going to be hard looking at the town. If it's going to be a ghost town in the next years, it's going to be very hard to look at it.
Er sagte, ich bin hier geboren, ich bin hier aufgewachsen und es würde sehr hart sein zu sehen, wie die Stadt zu einer Geisterstadt wird.
Okay, um das nochmal zusammenzufassen, Jon rechnet nicht mehr damit, nach Grindavík zurückzuziehen und auch die Geologen sagen, das ist eigentlich zu gefährlich mit den Erdspalten, die unter dem Ort verlaufen. Also die Karten stehen nicht so gut für den Fischerort, so würde ich das mal deuten. Oder gibt es da noch irgendwie Hoffnung?
Es gab vor 50 Jahren, 1973, einen Ausbruch auf den Vestmannaeyjar-Inseln. Die liegen im Süden Islands. Dort kam der Ausbruch auch vollkommen überraschend. In einer Januarnacht hatte keiner auf den Zettel, dieser große Vulkan, auch wieder neben einer Stadt im Übrigen. Und dann musste auch die gesamte Insel innerhalb kürzester Zeit evakuiert werden. Die sind alle auf die Boote gebracht worden und man ist weggefahren. Und das Besondere und Bemerkenswerte finde ich eben, ich hätte gedacht, okay, dann kehrt keiner mehr auf die Vestmannaeyjar-Inseln zurück, um dort zu leben. Aber nein, sie haben das Gegenteil gemacht. Ungefähr 70-75% der Bewohner sind zurückgekehrt und sie haben einfach wieder das zerstörte Dorf wieder aufgebaut. Und das ist so eine weitere Geschichte für die Mentalität, glaube ich, vieler in Island, dass sie sagen, die Natur ist hier Chefin im Ring, sie beherrscht unser Leben, aber wir arrangieren uns mit ihr und wir finden immer einen Weg, wie wir in einer Koexistenz zusammenleben können.
Christian, danke, toll, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Benedikt, danke fürs Zuhören.
Die aktuellen Entwicklungen zu den Vulkanausbrüchen in Island findet ihr auf tagesschau.de. Den Film von ARD-Korrespondent Christian Blenker über Grindavík gibt es in der ARD-Mediathek. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Folgenautorin ist Kira Lorenz. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Hanna Brünjes, Christiane Gerhäuser-Kamp, Ruth Maria Ostermann, Laura Picerno und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Morgen widmen wir uns der Frage, warum die Unionsparteien und auch die FDP die Grünen als Feindbild auserkoren haben. Wenn ihr das und andere Folgen nicht verpassen wollt, lasst uns gerne ein Abo da. Macht's gut, ciao. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Wenn ihr nach diesem Ausflug nach Island noch weitere Länder und das Leben der Menschen dort kennenlernen wollt, dann hört mal rein in den Podcast zwischen Hamburg und Haiti. In dem Reisemagazin von NDR Info berichten jeden Freitag Reporterinnen von den unterschiedlichsten Orten dieser Erde. Den Podcast hört ihr, wie uns auch, in der ARD Audiothek.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt. Von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen. Um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet. Die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.